SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Hallo. Heute geht's bei uns um Blumen. Und zwar nicht um Flugrosen aus Kenia oder anonyme Tulpen aus den Niederlanden, sondern um pestizidfreie Schnittblumen der Saison aus regionalem Anbau. Dafür setzt sich die noch junge Slow-Flower-Bewegung ein. Caroline Wolf aus Bad Boll in der Nähe von Stuttgart zum Beispiel gestaltet für ihre Kunden Sträuße mit Blumen aus dem eigenen Garten.
Ich fühle mich viel freier und ich bin viel kreativer geworden mit meinen eigenen Blumen. Und ich finde auch, man darf das Leben an der Blume sehen, also dass man einen Knabberbiss an einem Blatt ist von einem Insekt, der da auch drin lebt. Das finde ich ganz wichtig und das schätzen auch meine Kunden mittlerweile, die sagen, selbst wenn deine Blumen vergehen, sind sie immer noch schön.
Später mehr im Gespräch mit ihr. Außerdem berichten wir über den umweltpolitischen Coup der Woche. Die österreichische Umweltministerin hat dafür gesorgt, dass das EU-Renaturierungsgesetz verabschiedet werden konnte. Zuerst aber schauen wir auf den Klimawandel. Der hat die Menschen offenbar noch nie so beschäftigt wie heute. Das zeigt eine groß angelegte weltweite Umfrage der Vereinten Nationen. 4 von 5 Befragten belastet die Sorge um die Erderwärmung schwer, so Antje Passenheim aus New York.
Die Umfrage der Vereinten Nationen fördere eine klare Botschaft zutage, sagt der Chef des UN-Entwicklungsprogramms Achim Steiner.
Was für mich das Erstaunlichste war, dass über 80% der Befragten weltweit ihre Erwartungen ausdrücken, dass ihre Regierung, ihre Wirtschaft, ihre Gemeinden und Bürgermeister mehr zum Klimawandel tun müssen.
Das sei vor allem mehr Tempo bei der Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien. Den meisten sei klar, dass die Länder dies nicht im Alleingang stemmen könnten, sagt Steiner.
86% der Befragten weltweit waren der Meinung, dass Länder und Regierungen ihre Konflikte, ihre Unterschiede beiseite legen müssen, um beim Klimawandel stärker zusammenzuarbeiten. Ein so eindeutiges Signal hatte, glaube ich, keiner erwartet.
Das Klimavotum des UNDP in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford ist die größte Umfrage zur öffentlichen Meinung über den Klimawandel, die es jemals gegeben hat. 75.000 Befragte aus 77 Ländern stehen dabei für einen Großteil der Weltbevölkerung. Sie würden den Handlungsdruck sehen, sagt der ranghöchste deutsche UN-Diplomat.
Ich glaube, wir leben heute in einer Welt, wo wir nicht mehr über Klimawandel als ein Zukunftsphänomen sprechen, sondern Menschen erleben es entweder selber tagtäglich irgendwo auf der Welt oder durch Nachrichten, durch Berichte sehen wir, dass Trockenheit, Überschwemmungen, extreme Wetterverhältnisse inzwischen Millionen von Menschen betreffen.
Die Umfrage ergab, dass die Bevölkerungen von 20 der weltweit größten Klimaverschmutzer stärkere Maßnahmen befürworten, darunter die USA, Russland, China und Deutschland. In vielfacher Weise fühlten sich die Menschen von ihrer jeweiligen Regierung nicht genug in puncto Klimaschutz unterstützt.
In einigen Ländern, nicht zuletzt auch in Deutschland, ist schon mal eine Erkenntnis und auch ein Anerkennen der vielen klimarelevanten Entscheidungen, die in den letzten Jahren, oder man kann schon fast sagen, 2, 3 Jahrzehnten getroffen worden sind. Und trotzdem erleben wir auch diesen Sommer wieder und im letzten Jahr und in den Jahren davor, wie verletzlich wir geworden sind in einer Zeit, in der Klimawandel eben nicht mehr etwas ist, was sozusagen Science Fiction ist.
Unter den befragten Deutschen drängen besonders Frauen auf mehr und raschere Klimaschutzmaßnahmen. Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage zeigten, die breite Mehrheit der Menschen sei sich überraschend einig darüber, dass Politik und Wirtschaft schneller handeln müssten, sagt UNDP-Chef Achim Steiner.
Klimawandel ist nicht nur etwas, was mit CO2-Emissionen zu tun hat oder mit neuen Technologien oder mit Elektromobilität. Es hat mit den Arbeitsplätzen zu tun, mit Einkommen, mit Kosten, die Menschen tragen. All das wird in der Politik manchmal auch, würde ich mal sagen, instrumentalisiert. Und das spaltet Menschen, das spaltet auch Gesellschaften.
Die Angst vor wirtschaftlichen Veränderungen sei nachvollziehbar. Doch oft basiere sie auch auf Desinformation, sagt Steiner. Und er verweist auf Erfolgsgeschichten. Einige Länder in Afrika und Lateinamerika produzieren heute über 90% ihres Stroms mit erneuerbaren Energien. Vor 10 Jahren sei das unvorstellbar gewesen.
Sie hören global das Umweltmagazin. Viele Menschen wünschen sich also nicht weniger, sondern mehr Klimaschutz, trotz Rechtsruck bei den Europawahlen. Gleichzeitig wird Klimaanpassung immer wichtiger. Dass Extremwetter wie Starkregen zunehmen, haben wir auch gerade in den letzten Wochen beobachten können. An der Uni Freiburg wird zurzeit ein Index entwickelt, der die Gefahr von lokalen Sturzfluten besser vorhersagen soll. Wichtig für Alarm- und Einsatzpläne. Was das Neue daran ist und wie das funktioniert, erklärt Stefan Tröndle aus der SWR Wissenschaftsredaktion.
Hochwasserkarten gibt es schon lange, sagt Professor Markus Weiler, aber bei denen geht es um typische Flusshochwässer.
Der Sturzflutindex geht auf dieses wild abfließende Wasser. Das heißt, irgendwo von Hängen, von Bereichen läuft Wasser bei solchem Gewitter, Niederschlag runter, überflutet Straße etc., wo noch nie ein Gerinne war oder sowas. Und diese kleinräumige, in kleinere Gebiete vorhandene Überflutungen wird der Sturzflutindex spezifisch lokalisieren und vorhersagen.
Beispiel die Sturzflut von Braunsbach östlich von Heilbronn vor 6 Jahren, mit der niemand gerechnet hatte. Markus Weiler ist Hydrologe. Der von seinem Team an der Uni Freiburg in Zusammenhang mit anderen Forschungseinrichtungen entwickelte Sturzflutindex bezieht neben Wettervorhersage und Niederschlag auch die Eigenschaft der jeweiligen Gebiete mit ein. Zum Beispiel: Ist der Boden schon nass und mit Wasser gesättigt?
Die Ereignisse Anfang Juni, da hat es eben schon Tage, wochenlang immer mal wieder geregnet, 20, 30 Millimeter am Tag. Die Böden waren sehr feucht. Aber es könnte auch sein, es muss nicht immer noch feucht sein, es kann auch sein, wenn die Böden sehr trocken sind, anders extrem, kann das Wasser auch schlecht infiltrieren und sehr hohe Menge Oberflächeabfluss bilden.
Außerdem gibt es viele versiegelte Flächen, Parkplätze, Straßen, Industrieanlagen? Die Eigenschaft der Böden ist einer der wichtigsten Faktoren, sagt Markus Weiler.
Wie gut kann das Wasser infiltrieren oder nicht infiltrieren? Also alles, wo sich Oberflächeabfluss bildet und zusammenfließen kann, ist gefährdet. Dann natürlich gibt es Bereiche, wo das Wasser vielleicht noch zurückgehalten werden kann. Das wäre gut, dass die Sturzflut geringer ausfällt. Und zweitens, wie schnell und direkt kann das Wasser dann zusammenfließen und dann diese Sturzflute bilden.
Und vor allem, wo fließt es hin und welche Bereiche überflutet es? Wie hügelig ist das Gebiet und fließen da zusätzlich vielleicht auch noch mehrere Bäche zusammen?
Wenn die Überflutungen so sind, dass eine Gefährdung stattfindet, das haben wir definiert bezüglich, wann schwimmen Auto weg, wann können Personen nicht mehr über eine Straße laufen oder sowas, dann würden wir das sozusagen flächenmäßig beschreiben und diese Anteile sind dann in diesem Sturzflutindex definiert.
Ein Bild, das sich beim Hochwasser von Braunsbach vielen eingebrannt hat, das wegschwimmende Feuerwehrauto, bei dem das Blaulicht noch eingeschaltet war. Markus Weiler und sein Team überprüfen den Sturzflutindex gerade anhand von früheren Wetterkatastrophen.
Weiter zurück in der Vergangenheit, Ereignisse, wo in Bretten war oder in Bonndorf, haben wir das schon getestet. Aber sind jetzt auch gerade dabei, die aktuellen Ereignisse zu überprüfen. Wir haben eine zusätzliche Aufnahme genommen und wollen jetzt die auch nutzen, nochmal, um den Index möglicherweise zu verbessern.
Denn Sturzfluten sind gefährlich, oft auch lebensgefährlich. Vor allem dann, wenn Wasser sehr schnell fließt oder hoch ist. Und weil viele Menschen gar nicht wissen, dass sie gefährdet sind. Aber die Vorhersage von Starkregen ist kompliziert und von der hängt der neue Sturzflutindex ab. Daher sind mehr als ein paar Stunden Vorwarnzeit nicht drin. Auch bis das flächendeckend funktioniert, wird es noch dauern. Momentan wählen die Freiburger Testgemeinden aus, um den vom Bund geförderten Sturzflutindex weiterentwickeln zu können. Eine Voraussetzung: In den letzten 15 Jahren muss die Gemeinde schon einmal von Starkregen getroffen worden sein.
Und wir kommen zum nächsten nassen Thema: Kein Honig aus dem Südwesten. In vielen Ecken von Baden-Württemberg ist die Honigfrühernte in diesem Jahr ganz wörtlich ins Wasser gefallen. Das hat der Deutsche Berufsimkerbund gemeldet. Frage an Nadine Gode aus der SWR Umweltredaktion: Ist es denn überall in Baden-Württemberg gleich schlecht?
Ja, schon. Hier ist es echt überall ziemlich schlecht ausgefallen. Da zeigt der Trend, dass je weiter wir südwestlich schauen, desto doller hat es geregnet und dementsprechend war auch die Honigernte schlechter. Die Bienen konnten einfach nicht losfliegen und haben sich dann an dem Honig satt gefuttert, den sie schon produziert hatten. Und auch die verfrühte Blüte, zum Beispiel von der Rostkastanie, waren in diesem Jahr ein Problem. So früh im Jahr waren die Bienen einfach noch nicht fit genug, um die Menge an Nektar zu verarbeiten. Insgesamt, das sind aber erstmal nur die vorläufigen Zahlen, scheint es in diesem Frühjahr weniger als die Hälfte der sonstigen Honigernte in Baden-Württemberg zu sein.
Wie ist es denn im Rest von Deutschland?
In Rheinland-Pfalz sah es ähnlich schlecht aus und im Saarland sogar noch schlechter. Gerade hier haben die meisten von uns die Bilder vom Starkregen sicher noch präsent. Dementsprechend schlecht sieht es da auch für den Honig aus. Je weiter wir aber in den Nordosten des Landes schauen, umso besser waren die Bedingungen für die Honigernte. In Mecklenburg-Vorpommern konnten die Imker ihre Ernte sogar nahezu verdoppeln. Und auch das sind erstmal nur die vorläufigen Zahlen. Wir sehen hier einfach ganz stark die Abhängigkeit zum Wetter, beziehungsweise ja auch zum Extremwetter, was es dieses Jahr im Südwesten gab.
Was macht das mit dem Honigpreis?
Naja, wer seinen Honig im Supermarkt kauft, der wird da eh nichts merken. Hier kommt ja aber auch der wenigste Honig überhaupt aus Deutschland und dementsprechend auch nicht aus dem Südwesten. Wer seinen Honig lokal kauft und im Glas vom Deutschen Imkerbund, der könnte schon einen Preisunterschied sehen. Hier wird dann aber auch garantiert, dass die Füllmenge im Glas gleich bleibt, also wir keine Mogelpackung angedreht bekommen und auch, dass die Qualität gleich ist. Also kein Honig von irgendwo anders reingepanscht wurde.
Nadine Gode über eine verregnete Honigfrühernte im Südwesten. Wenn Bienen Radio und Podcasts hören würden, würden sie sich über das nächste Thema sicher freuen: nachhaltige Blumen. Wenn Gemüse nachhaltig sein soll, dann ist ein häufiger Tipp: Kauf Gemüse aus regionalem Anbau, das gerade Saison hat. Hat jeder schon mal gehört. Bei Schnittblumen könnte man die gleiche Regel anwenden. Und tatsächlich gibt's auch saisonale Blumen aus der Region zu kaufen. Zum Beispiel bei den Mitgliedern der noch jungen Slow-Flower-Bewegung. Was sie über Gartenbau und Floristik wissen, haben sich viele von ihnen selbst beigebracht. So auch die Blumenkünstlerin und gelernte Dekorateurin Caroline Wolf. Hallo, ich bin die Caro, sagt sie gleich, als ich sie an einem Dienstag in ihrem Blumenladen in Bad Boll am Rand der Schwäbischen Alb besuche. Da wartet auch schon Cleo, eine junge Frau, die ein paar Tage später heiraten möchte. Caro soll den Brautstrauß binden und für die Blumendeko sorgen. Heute wollen sie die passenden Blumen im Blumengarten aussuchen. Der Weg dahin führt über zugewucherte alte Bahngleise. Wie in vielen Orten in Süddeutschland hat es auch hier im Garten Ende Mai, Anfang Juni geregnet und geregnet. Aber jetzt kommen wir schon wieder mit trockenen Füßen von Beet zu Beet. Nach der Blumenauswahl habe ich mit Blumenkünstlerin Caro über die Hochzeitsblumen, ihren Garten und die Slow-Flower-Bewegung gesprochen.
Global, das Gespräch.
Cleo hat ja die Blumendekoration für ihre Hochzeit bei dir bestellt. Ihr wart jetzt im Blumengarten und habt Blumen ausgesucht. Wofür habt ihr euch entschieden und warum?
Also wir haben uns auf Gelb-Blau-Weißtöne entschieden, weil es ländlich sein soll. Blumen, die direkt hier wachsen. Und da geht's los mit den Kornblumen, mit der Nigella, mit der Gretel im Busch, mit Hasenschwänzchen und Röschen, die gerade ganz viel wachsen. Das ist halt das, was es gerade gibt. Und das passt auch zu Cleo und ihrem Hochzeitsmotto, dass es von hier ist, ländlich und direkt hier wächst.
War es denn schwer, nach dem vielen Regen was Passendes zu finden?
Ich glaube, schwer nicht. Klar, nach dem vielen Regen, ich hatte kurz die Hoffnung aufgegeben. Es sah hier auch schlimm aus und es ist so einiges kaputt gegangen. Aber ich vertraue meistens drauf, dass mir mein Garten genug gibt. Und das tut er tatsächlich auch. Man findet immer was.
Hat der Dauerregen auch gezeigt, was die besondere Herausforderung bei einem Naturgarten ist?
Oh ja, das natürlich. Das war letztes Jahr ja schon, wir erinnern uns, da war es früher der Regen, da konnten wir nicht einpflanzen, weil der Boden zu nass war. Dieses Jahr hatten wir schon die Jungpflanzen eingepflanzt und die sind uns fast ertrunken und weggeschwemmt. Also es ist jedes Jahr eine neue Herausforderung. Man kämpft mit Nacktschnecken jeden Tag. Ich bin anderthalb Stunden jeden Abend hier, um Nacktschnecken abzusammeln. Oder die Maulwurfsgrille von unten, die mir die halben Rittersporn-Felder wieder leer gegessen hat. Also man kämpft mit allen. Aber ich glaube, das muss man mit der Natur. Und wenn man ein bisschen mitgeht, reicht es immer. Ich sage, ich baue genug an, dass es für alle langt.
Wird das jetzt mit dem Klimawandel schwieriger?
Ich denke schon. Ich denke schon, dass wir immer mehr gucken müssen. Wir brauchen Pflanzen, die Trockenheit sehr lange vertragen. Und jetzt plötzlich aber auch noch Nässe. Also es ist jetzt wieder eine Sache dazugekommen, die man schwer einschätzen kann. Aber wir müssen uns auf jeden Fall langfristig was überlegen, wie wir es machen.
Caro, du bist aktiv im Verein Slow Flower Bewegung. Ich kannte bisher vor allem die Slow Food Bewegung. Da geht es ja um genussvolles, bewusstes und regionales Essen. Wie ist das bei den Slow Flowers?
Genau das Gleiche im Prinzip, bloß dass wir unsere Blume nicht essen, sondern sie auf dem Tisch stehen haben. Und da sollte es genau das gleiche Anliegen sein wie mit dem Essen, weil ob wir es jetzt auf dem Teller haben oder neben dem Teller zum Beispiel, sollten wir auch uns bewusst sein, wo die Blumen herkommen.
Und was ist an den Blumen langsam? Slow heißt ja langsam.
Genau, sie dürfen in ihrem Rhythmus einfach wachsen. Also ich vergleiche das auch immer mit unseren Kindern, dass unsere Kinder auch ganz in Ruhe wachsen dürfen und wir sie nicht aneinander ziehen und ihnen noch Düngemittel geben, damit sie größer werden. Und das ist auch bei den Blumen so, in ihrem Rhythmus, in ihrem Tempo, so wie es halt saisonal wächst.
Wo ist denn das Problem an konventionellen Schnittblumen, wie ich sie zum Beispiel irgendwo am Bahnhof kaufen kann?
Also bei den konventionellen Blumen ist es so, dass die ja entweder einen langen Anfahrtsweg haben, je nachdem, was man kauft, ob sie Rose aus Afrika ist oder andere Sachen aus Ägypten oder sonst woher. Und dort natürlich gespritzt werden, damit sie schnell wachsen. Da werden wir wieder bei schnell und langsam. Und damit sie auch die langen Anfahrtswege gut überstehen. Und da werden halt Pestizide benutzt und auch die Menschen, die dafür arbeiten, werden nicht gut behandelt.
Und ich glaube, es ist auch ein Problem des Wasserverbrauchs, ne?
Genau, da sprichst du auch noch was an. Das Wasserverbrauchs, wenn in Afrika Rosen für uns hier angebaut werden und da das Wasser aber, wo es eigentlich an viel dringenderen Stellen benötigt wird, für den Anbau verbraucht wird, finde ich es bedenklich.
Welche Erfahrungen hast du denn selbst gemacht, als du mit konventionellen Schnittblumen gearbeitet hast?
Also ich hatte mir damals auch noch nicht so viele Gedanken gemacht, deshalb kann ich es jetzt bloß im Nachhinein die Vorteile feststellen, mit meinen eigenen Blumen zu arbeiten. Es schafft sich viel einfacher, es ist viel, viel schöner, es ist nicht alles so steif, sondern hier sind es Wuchsrichtungen, die auch mal wild sind und die sich so eigentlich super schön in die Sträuße oder in das, was man gestaltet, einbinden lässt. Ich fühle mich viel freier und ich bin viel kreativer geworden mit meinen eigenen Blumen. Und ich finde auch, man darf das Leben an der Blume sehen, also dass man einen Knabber bis an einem Blatt ist von einem Insekt, der da auch drin lebt. Das finde ich ganz wichtig und das schätzen auch meine Kunden mittlerweile, die sagen, selbst wenn deine Blumen vergehen, sind sie immer noch schön.
Bei der Slow-Flower-Bewegung eben verzichtet ihr auf Pestizide, ihr achtet auf die Bodengesundheit, ihr verzichtet auch auf Kunstdünger, ihr versucht Insekten zu fördern. Kann man das hier irgendwo in deinem Garten sehen? Kannst du das zeigen hier in deinem Garten?
Also wir stehen hier jetzt zum Beispiel vor einem Beet, wo ich letztes Jahr schon angefangen habe, in der Nordic-Variante zu arbeiten. Das bedeutet, ich grabe den Boden nicht um, sondern ich arbeite obendrauf. Also hier ist eine Schicht Karton drunter und dann nochmal mit Humus und Kompost obendrauf gearbeitet und dann die Jungpflanzen reingesetzt. Wir können vielleicht mal gucken, ob wir es noch finden. Guck mal, die Pappe hat sich schon zersetzt. Der Vorteil daran ist auch, dass das Beikraut, also bei mir gibt es kein Unkraut, sondern nur das Beikraut, nicht mehr so stark hochkommt. Wie du siehst, es hält sich in Grenzen.
Du gräbst mit dem Finger so ein bisschen in der Erde. Mhm. Und was sieht man da?
Tausende von Ameisen gerade, aber das ist gerade so typisch. Also das habe ich irgendwie in jedem Beet. Aber normalerweise kommen da die Tausendfüßler raus und ganz viele Regenwürmer, die einfach ungestört weiterleben können und ihre Arbeit unterm Boden machen können. Das so wichtig ist, auch für den CO2-Ausgleich, ist unsere Erde eigentlich das Wichtigste.
Aber Pappe ist ja jetzt auch nicht das Natürlichste in der Erde.
Das zersetzt sich ja.
Okay, wo ist denn jetzt der Unterschied zu einer Biogärtnerei?
Eigentlich gar nicht, bis auf die Zertifizierung.
Das heißt, bei der Slow-Flower-Bewegung werdet ihr nicht unabhängig kontrolliert?
Wir kontrollieren uns und vertrauen uns selber. Wir haben bio-zertifizierte Unternehmen und kleine Unternehmen und Gärtnereien. Wir haben aber so wie auch mich, die nach den Richtlinien der Slow-Flower-Bewegung arbeiten, aber sich halt nicht zertifizieren lassen.
Bei der Slow-Flowers-Bewegung geht es ja um Blumen aus der Region. Wenn ich nicht gerade in Bad Boll wohne, sondern vielleicht bei Kassel oder in Koblenz oder in Kiel, wie komme ich da an nachhaltige Blumen aus der Region?
Das Tolle ist, wir sind echt super vernetzt. Wir haben eine Homepage mit einer Karte, wo man drauf gucken kann, wo kann ich Slow Flowers herbekommen. Wir wachsen mittlerweile schnell. Es gibt noch viele Lücken, die wir füllen, aber wir sind guter Dinge, dass wir das noch schaffen.
Und wie geht's jetzt weiter mit den Blumen für Cleos Hochzeit?
Ich schreibe nachher nochmal alles schön auf, damit ich auch nichts vergessen kann in meinem Kopf. Und dann am Freitag werde ich die einfach frisch ernten, noch gucken, was noch aufgegangen ist. Vielleicht das ein oder andere, je nach Wetterlage, vielleicht sogar schon Donnerstag, wenn es nochmal anfängt zu regnen, dass ich die Rosen schon mal in den Keller stelle, dass die keinen Regen mehr abkriegen. Und dann verarbeite ich die, fülle die in Gläschen und dann hol's die Trauzeugin von der Braut am Freitagnachmittag ab. Auch den Brautstrauß, den ich ihr mache und den Schmuck für die Kirche. Die darf dann weiterverarbeiten, die Trauzeugin. Die stellt's dann auf die Tische.
Sagt Caroline Wolf. Sie baut in Bad Boll am Rand der Schwäbischen Alb nachhaltig und saisonal Blumen im Freiland an und verkauft sie in ihrem Blumenladen Urwüchsig.
Und wer online keine Slow-Flower-Adressen in der eigenen Gegend findet, Caroline Wolf macht allen Mut, Schnittblumen einfach selbst anzubauen. Von kleinen Schritten im eigenen Garten zur großen Umweltpolitik. Es war eine Riesenüberraschung Anfang der Woche. Nach monatelangen Diskussionen hat die EU das sogenannte Renaturierungsgesetz verabschiedet. Die österreichische Umweltministerin Gewessler von den Grünen hat für ihr Ja sogar einen Koalitionskrach zu Hause in Wien in Kauf genommen. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP hatte eine Enthaltung seines Landes verlangt und droht mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof.
Es ist für mich als Bundeskanzler, der eine Koalition anführt, ein mehr als schwerer Vertrauensbruch.
Die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler sieht sich dagegen im Recht. Externe juristische Gutachter hätten ihr bestätigt, dass sie rechtskonform vorgehe.
Soweit Oliver Schosch aus Wien. Am Ende müssen vielleicht die Gerichte entscheiden, ob die österreichische Zustimmung zum EU-Renaturierungsgesetz illegal war und was daraus folgt. Der belgische EU-Ratsvorsitzende hat schon mal vorsorglich gesagt, für ihn zähle nur, wie die österreichische Vertreterin abstimme. Erstmal ist das neue Gesetz auf jeden Fall verabschiedet. Damit verpflichten sich die EU-Staaten, geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen. Wie soll das in Deutschland funktionieren? Jakob Schiffer hat nachgefragt.
Wenn etwas Besonderes passiert, muss man besonders reagieren. Das dachte sich wohl die Biologin Katrin Böning-Gese. Bei einer Diskussionsveranstaltung des Umweltministeriums soll sie eigentlich einen Vortrag halten, startet aber erstmal ungewöhnlich. Denn sie feiert auf der Bühne mit einer Sektflasche in der Hand.
Ich habe hier mal ausnahmsweise ein kleines Fläschchen mitgebracht, weil ich finde, was da am Montag passiert ist, war wirklich herausragend. Das war wirklich beflügeln, das ist wirklich ein Tag der Freude.
Katrin Böning-Gese freut sich über das neue EU-Gesetz zur Renaturierung. Zum ersten Mal verpflichten sich die Mitgliedstaaten damit, Natur nicht nur zu schützen, sondern wiederherzustellen. Im Kern geht es um Gebiete, die ökologisch in einem schlechten Zustand sind. Also zum Beispiel um ausgetrocknete Moore, tote Wälder oder kaputte Flussauen. Bis 2050 müssen die EU-Staaten in jedem dieser Gebiete Renaturierungsmaßnahmen an den Start bringen. Grobe Vorgaben auf EU-Ebene, die die einzelnen Länder jetzt umsetzen müssen. Biologin Katrin Böning-Gese sagt, bei uns passiert das schon teilweise.
Da stehen wir in Deutschland relativ gut da, weil dafür eben eine Finanzierung da ist. Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, das ist auch schon gestartet. Das heißt, da sind die ersten Schritte auch gelaufen. Im Wesentlichen geht es jetzt darum, die Menschen auch dafür zu gewinnen und mit Projekten vor Ort zu starten.
Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz ist ein Projekt des Umweltministeriums. Es soll die Renaturierung fördern. 3,5 Milliarden Euro stehen dafür in den nächsten 3 Jahren bereit. Die Bundesregierung hat also schon Geld locker gemacht, mit dem sie die EU-Ziele umsetzen will. Umweltministerin Lemke muss jetzt überlegen, mit welchen Maßnahmen das passieren soll.
Wir werden während dieses Prozesses mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz weiter bereits einzelne Maßnahmen umsetzen. Von daher ist es eher ein paralleler Prozess, als dass wir jetzt erst 3 Jahre diskutieren und dann loslegen.
Allerdings gibt es auch Kritik an den Renaturierungsplänen der EU. Schon im Parlament hatte die konservative EVP-Fraktion gegen das Gesetz gestimmt, aus Sorge, dass es Landwirte erneut belastet. Auch Michael Schulz ist skeptisch. Er ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und hofft, dass das neue Gesetz nicht noch mehr Vorschriften bedeutet.
Die Folgen könnten natürlich sein, dass ordnungsrechtliche Maßnahmen kommen. Dafür haben die Landwirte halt immer Angst. Das haben wir auch gesehen bei den Protesten, die wir jetzt im Januar erlebt haben. Landwirte stehen schon unter Druck. Der Klimawandel verlangt uns auch was ab. Und es muss halt eine wirtschaftliche Perspektive für die Höfe dabei trotzdem geben, sonst werden die Höfe nicht fortgeführt.
Konkret geht es bei der Diskussion vor allem um Moore, die in der Vergangenheit für die Landwirtschaft trockengelegt wurden. Weil sie im ausgetrockneten Zustand viel CO2 ausstoßen, will die EU ein Drittel dieser Gebiete bis 2030 vernässen, also in ein Moor zurückverwandeln. Für Landwirte sind die Flächen dann aber schwieriger zu bewirtschaften. Deshalb soll niemand zu einer Umwandlung gezwungen werden. Umweltministerin Lemke setzt stattdessen auf Anreize.
Wir werden eine Förderrichtlinie auflegen, die den Landwirten diese Umstellung ermöglicht. Zum Beispiel fördern wir auch Maschinen für diese sogenannte nasse Bewirtschaftung.
Lemke will jetzt erstmal in einen intensiven Austausch mit allen Beteiligten gehen. Bis die Maßnahmen kommen, kann es also noch eine Weile dauern. Echter Naturschutz braucht eben länger als das Öffnen einer Sektflasche.
Aber auch seriöse Wissenschaftlerinnen dürfen zwischendurch mal feiern. Das war Global, das Umweltmagazin. Uns gibt's auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Stefanie Peik.